HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Das Kloster Arnstein. Majestätisch liegt es oberhalb des Ortes Obernhof im Lahmtal. Seit 3 Jahren lebt hier eine Gemeinschaft von gut einem Dutzend orthodoxer Schwestern. Mit einer Holzglocke, dem Talanton, ruft eine der Nonnen um 6 Uhr morgens zum Gottesdienst. Das Klostergebäude haben die orthodoxen Schwestern von den Arnsteiner Patres übernommen. Die letzten Mönche von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens, so der offizielle Name, zogen Ende 2018 aus dem Kloster aus, nachdem man nur noch zu fünft war. Die Geschichte des Klosters, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht, drohte zu Ende zu gehen. Ein Schicksal vieler katholischer Klostergemeinschaften in den vergangenen Jahrzehnten. Da kamen die griechisch-orthodoxen Schwestern gerade zur rechten Zeit.
Es ist spürbar, dass es jahrhundertelang ein Ort des Gebetes war, wo Menschen sich Gott gewidmet haben und ihr Leben zum Gebet gemacht haben, indem sie das Gebet zur Hauptaufgabe, zum Sinn ihres Lebens, eines jeden Tages gemacht haben. Und das spürt man natürlich. Es ist in den Gemäuern des Klosters verewigt, dieses Gebet. Und das ist natürlich ein wunderbarer Ausgangspunkt für uns.
Äbtissin Diodora leitet die Gemeinschaft der 14 Schwestern. Die Äbtissin, geboren als Charlotte Stapenhorst in Göttingen, lebte zuvor rund 30 Jahre in orthodoxen Klöstern in Griechenland. Die Schwestern, die nun im Kloster Arnstein leben, stammen aus Russland, der Ukraine, Israel, der Schweiz, Frankreich, Zypern, den USA und Deutschland.
Das macht es natürlich sehr vielseitig. Es ist etwas Bereicherndes für jeden Tag, weil wir nicht die gleiche Herkunft haben. Wir sind verschieden aufgewachsen. Jeder ist in einer anderen Kultur groß geworden. Es ist also eigentlich gar nie etwas selbstverständlich. Man muss auch viel arbeiten in einer internationalen Gemeinschaft. Man muss dafür arbeiten, dass die Gemeinschaft ein Herz und eine Seele wird. Denn das stellen wir uns unter einer monastischen Gemeinschaft vor, dass wir wirklich ein Herz werden. Wir erleben wirklich ein ständiges Pfingsten durch diese Internationalität, weil wir sehen, dass egal wie verschieden wir sind und was jeder von uns mitgebracht hat in die Gemeinschaft von unserem Leben, bevor wir Nonne geworden sind, ist eine unglaubliche Bereicherung für die ganze Gemeinschaft.
Die jüngste Schwester ist 19, die älteste 75. Orthodoxe Klöster haben kein Nachwuchsproblem, sagt die Äbtissin. Ganz anders die katholischen Orden in Deutschland.
Es waren vor 100 Jahren jetzt ungefähr 100, 110 Schwestern. Heute sind es ganz wenig. Und da sind wir beim Punkt, über den Sie wahrscheinlich sprechen möchten.
Es geht um den Aderlass der Klöster in Deutschland. Die Zeit der großen katholischen Ordensklöster scheint zu Ende zu gehen. Mitte der 1960er Jahre gab es noch mehr als 90.000 Ordensfrauen hierzulande. Heute sind es gerade mal 15.000. 90% von ihnen jenseits der 65.
Wir sind insgesamt in diesem Konvent noch 7 Schwestern.
Schwester Ingeborg Wirz gehört dem Konvent der Ursulinen im niedersächsischen Duderstadt an. Zu dem Konvent zählen auch Häuser in Hannover und Hildesheim.
Was wird das einem Konvent, wenn nur eine unter 80 Jahren ist? Das ist schon etwas dünn.
Die Ursulinen haben einst Schulen gegründet, haben sich um die Bildung vor allem der Mädchen gekümmert. Und heute?
Bildung hat der Staat übernommen, vielleicht anders, als wir es gemacht hätten. Der Staat weiß auch, dass man sich mehr sorgen muss um Frauen, die in Not sind. Theoretisch sind diese Aufgaben eigentlich im Laufe der Jahrhunderte zumindest wahrgenommen von der Gesellschaft, muss man mal so vorsichtig sagen.
So ist den Ursulinen ihr ursprünglicher Auftrag abhanden gekommen.
Und wenn junge Menschen zu uns kommen, muss ich denen sagen, wozu brauche ich dich? Und dann wird das schon schwer.
Ingeborg Wirz gehörte immer zu den Jüngeren im Orden und im Konvent. Das ist bis heute so, mit 81 Jahren.
Es geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Ich bin hier 12 Jahre Oberin gewesen. In der Zeit sind 15 Schwestern gestorben. Sie stehen einem irgendwo nahe, weil sie zu der Gemeinschaft gehören.
Die Ursulinen sehen offenbar ihrem Ende entgegen.
Einige Konvente sind bereits einen Schritt weiter, da ist nämlich die letzte Schwester bereits gestorben.
In dem 1700 gegründeten Duderstädter Stadtkloster leben noch drei Schwestern. Die ehemalige Klosterschule ist nun im Besitz des Bistums Hildesheim, doch sie soll im kommenden Jahr geschlossen werden.
Wir müssen uns wirklich was einfallen lassen. Was machen wir mit diesen wunderschönen Schulgebäuden?
Und mit den Klostergebäuden. Die Ursulinen haben zwar schon vor 10 Jahren eine Stiftung gegründet, doch die Zukunft ist weiter ungewiss. So wie in Duderstadt, mitten im katholischen Eichsfeld, sieht es in vielen Konventen und Ordensgemeinschaften aus.
Also richtig Aufbruchstimmung bei den Orden wüsste ich nicht.
Vielleicht keine Aufbruchstimmung, aber auch kein dramatischer Abbruch. So sieht die Situation bei den Benediktinerinnen der Abtei St. Hildegard oberhalb von Rüdesheim am Rhein aus. Rund 40 Nonnen leben in dem neoromanischen Kloster, umgeben von Weinbergen. Mit 33 Jahren ist Schwester Paula die Jüngste hier. Warum ist sie ins Kloster gegangen?
Eine große Sehnsucht, würde ich sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass in meinem vorherigen Beruf mir was gefehlt hat.
Zuvor hat sie als Lehrerin Religion und Englisch unterrichtet. Aber warum sie so fasziniert ist vom Kloster der Benediktinerinnen, kann sie schwer in Worte fassen.
Es lässt sich ähnlich schlecht beschreiben, wie warum man in einen bestimmten Menschen sich verliebt. Da kann man auch versuchen, rationale Kriterien irgendwie zu suchen, aber ob der Funke überspringt, das ist dann letztendlich doch nicht so ganz erklärbar.
Bevor sie sich für das Noviziat entschied, hat sie sich noch einmal etwas Zeit genommen.
Weil es ja schon eine sehr ungewöhnliche Entscheidung ist heute. Und da ich auch nicht aus einem klassischen kirchlichen Milieu komme, war es auch für mich erstmal relativ fremd, diesen Gedanken überhaupt zuzulassen, dass das was für mich sein könnte. Und deswegen habe ich am Anfang eher so ein bisschen gedacht, ach, bist ein bisschen verrückt, es gibt sich schon wieder.
Zu einer ganz anderen Generation gehört Schwester Innozenz. Die 82-Jährige ist vor 60 Jahren zu den Benediktinerinnen von St. Hildegard gekommen.
Und ob man das glaubt oder nicht, ich komme hier an die Klostertür. Eine große westfälische Schwester macht die Tür auf und sagt, ach, da kommt die Frau Nolte aus Fellbad. Ich mache den Schritt rein und weiß hier und nirgends anders. Und dabei ist es geblieben bis heute. Ich habe meinen Schritt auch nicht eine Sekunde bereut.
Damals, 1962, lebten die Nonnen noch in strenger Klausur.
Wir hatten damals noch Gitter, als ich eingetreten bin. Und wir haben uns nur durch Gitter gesehen und verständigt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wir kamen damals nicht mal auf den Kirchplatz. Nicht hier an der Pforte. Wir waren in der Klausur und der Garten war da, aber sonst nichts.
Das änderte sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Mitte der 60er Jahre. Schwester Philippa gehört zur mittleren Generation. Sie legte 1995 die ewige Profess ab. Ein Reiz des Klosterlebens besteht für sie auch in der Gemeinschaft.
Ich erlebe unsere Gemeinschaft als extrem bereichernd. Wir sind total unterschiedlich. Wir haben 4 Generationen. Die älteste geht auf die 100 zu, 98 und ein paar Monate ist sie schon alt. Wir haben sehr viele Talente, sehr viele Begabungen, viele Temperamente. Also eine wirklich bunte Gemeinschaft. Und wir sind ja nicht hier, weil wir uns alle so sympathisch finden. Wir sind kein Freundeskreis, sondern wir sind hier, weil wir gemeinsam Gott suchen wollen. Und das ist das Zentrum und das Ziel unseres Lebens.
Für Schwester Paula, jüngste der 3 Benediktinerinnen, macht die Vielfalt der Charaktere den Reiz der Gemeinschaft aus.
Bei uns finde ich sehr schön, dass es nicht so eine Gleichmacherei gibt oder so einen Druck hin, alle müssen gleiche Positionen vertreten, sondern es gibt eine große Unterschiedlichkeit, die irgendwie auch bestehen darf.
Natürlich sind nicht alle Schwestern einer Meinung. Es gibt Auseinandersetzungen und Konflikte innerhalb der Gemeinschaft.
Das ist ja auch eines der unschätzbaren Werte des Gemeinschaftslebens, dass wir hier nicht in einer Blase leben, wo alle dieselbe Meinung haben. Das ist ja das Problem dieser Hassreden auch im Internet. Die Leute bewegen sich ja nur noch in den Räumen, wo andere Menschen sind, die dieselbe Meinung vertreten. Hier bei uns hörst du jeden Tag auch andere Meinungen und musst dich damit auseinandersetzen und lernen, trotzdem miteinander in Frieden und in Liebe zu leben. Und ich glaube, das täte unserer Gesellschaft sehr, sehr gut.
Wobei die Nonnen ihre Erfahrungen durchaus nach außen tragen. Von der einstigen Klausur sind die Nonnen heute weit entfernt. Eine Schwester arbeitet als Steuerberaterin in Frankfurt, eine andere als Wissenschaftlerin in Mainz, eine ist bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Schwester Philippa Rath, studierte Theologin und Politikwissenschaftlerin, ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und arbeitet beim Synodalen Weg mit, dem Reformprozess der katholischen Kirche.
Ich gehöre zu denjenigen, die sehr viel unterwegs sind, und ich erlebe, dass unser Lebensentwurf mit großer Neugier und mit großem Interesse bei den Menschen wahrgenommen wird. Wenn man das mal rein säkular bezeichnet, sind wir ja ein Mehrgenerationenhaus. Und das sind ja Lebensformen, die heute wieder sehr gesucht sind. Diese Vereinzelung ist für viele inzwischen grenzwertig. Die suchen nach Gemeinschaft. Und insofern sind sie sehr neugierig auf unsere Art des Zusammenlebens.
Trotz dieser Neugierde, das Klosterleben wirkt auf viele geradezu exotisch, weiß auch die 33-jährige Schwester Paula.
Was das Klosterleben als solches angeht, schon. Was den Wunsch nach einem überzeugenden Leben angeht, glaube ich nicht. Also da würde ich auch für meinen Bekanntenkreis sprechen, dass da, glaube ich, ganz, ganz viele sind, die auch offen sind, sich auch auf Sachen einzulassen und vor allem eben nach einer Lebensform suchen oder nach einem Lebenszusammenhang, in dem sie wirklich ihre Überzeugungen leben können, in welchem Bereich auch immer.
Gottesdienst bei den orthodoxen Ordensfrauen im Kloster Arnstein. Eine Schwester geht durch den Altarraum und schwenkt das Kation, ein Weihrauchgefäß mit Glöckchen. Vor allem die Ikonenbilder werden mit dem Duft des Weihrauches bedacht.
Ich bin Schwester Jerusalem. Ich bin in Russland geboren und in Jerusalem aufgewachsen und dann in Griechenland eingetreten. Und jetzt bin ich in Kloster Arnstein in Deutschland.
Schwester Jerusalem stammt aus einer jüdisch-russischen Familie und hatte mit 13 Jahren den ersten Kontakt zu einem orthodoxen Kloster in Jerusalem.
Dann war mir schon klar, das war's. Und wenn man sagt, ein Ruf, man soll sich nicht immer vorstellen, dass so kommt eine Stimme aus Himmel und sagt, folge mir nach. Aber das ist einfach plötzlich sehr klar geworden in mein Herz. Also ich war dort im Gottesdienst, ich konnte nicht ein Wort davon verstehen, aber trotzdem, das war einfach sehr klar.
Ähnlich erging es Schwester Luisa. Allerdings nicht mit 13, sondern mit Anfang 50, als sie in Griechenland war.
Also ich war wirklich einerseits in einer neuen religiösen, spirituellen Kontext und ich fühlte mich aber sofort zu Hause, obwohl ich nichts verstanden habe von der Sprache, weil ich nicht Griechisch gelernt habe, war ich eigentlich sehr eingebettet durch die Musik, durch die Gesänge.
Schwester Luisa, heute 66, war lange in der katholischen Kirche unterwegs, suchte dort die Intensität im Glauben.
Ich habe in der katholischen Kirche nicht das gefunden, was ich in der orthodoxen Kirche gefunden habe, nämlich diese Gegenwärtigkeit Gottes zu spüren. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass es in der orthodoxen Tradition so ist, aber ich spüre jeden Tag, dass diese Verbindung zu Gott in meinem Leben da ist.
Schwester Jerusalem entschuldigt sich mehrfach für ihre Deutschkenntnisse. Dabei spricht die 40-Jährige, die Theologie und Jura studiert hat, 6 Sprachen. Eine Intellektuelle, die sich ganz auf Gott einlässt.
Etwas ganz Wichtiges im Kloster ist Vertrauen und sich in Gottes Hände lassen. Das heißt, es ist nicht, dass ich komme im Kloster und ich habe meine Pläne. Ich bin einfach da und lasse Gott mit mir machen, was immer er will. Und dann ist es auch egal, ob man bei den Ziegen ist, in der Küche ist oder Gesang gelernt oder was auch immer macht. Das Wichtigste ist, dass man für Gott da ist und alles andere ist schon sekundär.
Eine Haltung, die auch für Äbtissin Diodora grundlegend ist. Auf Einladung der serbisch-orthodoxen Kirche in Deutschland ist die Gemeinschaft vor 3 Jahren von Griechenland ins Lahntal gekommen.
Und diese Einladung war für uns Gottes Wille durch den Segen unseres geistlichen Vaters. Insofern, unser ganzes Leben ist eigentlich, gehorsam zu sein, auf Gottes Stimme zu hören und dieser zu folgen, ohne jetzt auf eigene Wünsche oder eigene Vorstellungen zu achten, die für uns nicht wichtig sind.
Die Schwestern leben von Spenden, von ein wenig Landwirtschaft, Imkerei, dem Klosterladen. Aber
die Arbeit ist eine Notwendigkeit und ein Dienst an der Gemeinschaft, dass wir leben können. Aber im Mittelpunkt steht das Gebet. Und das Gebet ist der Ausdruck unserer Sehnsucht und unserer Suche nach Gott, nach unserem Schöpfer. Und die Erfahrung des Austausches, die Begegnung mit Gott. Wir als Mensch mit der menschlichen Natur und Gott mit der göttlichen Natur können wir uns begegnen im Gebet. Und das ist die ganze Realität unseres Lebens. Der Gesang ist eine wunderbare Brücke, dieser Geistlichkeit einen Ausdruck zu geben. Für uns, den Menschen, ist der Gesang ein Schlüssel, das Herz zu öffnen und es zu sensibilisieren und es aufzuschließen, um den Menschen zu begegnen in seinem tieferen Wesen. Und ganz besonders in Deutschland sehen wir, dass der Gesang sehr, sehr wichtig ist, dass die Menschen, selbst wenn wir teilweise noch auf Griechisch singen und einige Besucher das nicht verstehen, dass auf einer anderen Ebene, eben dem Gesang, sie alles verstehen.
Gehorsam, Keuschheit, Armut. Die orthodoxen Schwestern praktizieren ein sehr strenges Ordensleben und doch haben sie Zulauf. Junge Frauen lassen sich ein auf dieses ungewöhnliche Leben. Schwester Luisa erklärt es so.
Ich erlebe, dass Menschen sich angezogen fühlen von dieser Lebensform. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Zeit, in der wir leben. Und dass die Menschen irgendwo auch einen Halt suchen. Immer wieder kommen Leute, die in so Übergängen sind. Die sagen, ich fühle mich nicht mehr richtig in meinem Beruf. Oder ich habe jetzt so die Familienphase abgeschlossen. Also es scheint eine Zeit zu geben, wo man so vulnerabel ist für die Frage Gemeinschaft ja und nein.
Klöster sind besondere Orte. Sie haben durch betete Mauern, strahlen eine besondere Spiritualität aus. Wie wichtig Klöster sind, merkt man manchmal erst, wenn es fast zu spät ist. Der katholische Theologe Paul Wennekes ist Geschäftsführer von Networking Intentional Christian Communities. Dieses ökumenische Projekt untersucht Zukunftsperspektiven des religiösen Gemeinschaftslebens in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. In den Niederlanden habe man schon vor Jahrzehnten proklamiert, man verabschiede sich von den Klöstern und deren Bedeutung. Das habe sich verändert.
Wir merken gerade auch in den Niederlanden, je schneller die Klöster verschwinden aus der Landschaft und je weniger die Zahl der Ordensleute wird, umso größer wird eigentlich das Interesse der breiteren Gesellschaft in alles, was mit Klöster zu tun hat. Jemand hat mal das schöne Wort Andersorte dafür benutzt.
Aus den Erfahrungen in den Niederlanden zieht Paul Wennekes den Schluss, dass sich Ordensgemeinschaften manchmal zu schnell von ihren Gebäuden getrennt haben.
Ich denke, dass viele Gemeinschaften in einer Entweder-Oder-Denkmuster sitzen. Also entweder wir behalten das große ganze Komplex oder wir müssen es veräußern. Und ich glaube, dass in einer, was wir manchmal Mosaiklösung nennen, dass man schaut, wie man Teile vom Klostergebäude miteinander kombinieren kann mit verschiedenen Benutzern.
Viele Ordensbrüder und Schwestern würden auf einer spirituellen Schatztruhe sitzen, die man für andere öffnen könnte und sollte.
Wenn man so schaut, was Leute im Moment zu Klöster zieht, das ist Ruhe, Stille, das ist Rückzugsort. Wenn man mit diesen Elementen etwas kreativer umgeht, denke ich, dass verschiedene Möglichkeiten für Gebäude sich anbieten.
Die weiße barocke Stiftskirche im bayerischen Schlehdorf ist eingerahmt von zwei schlanken Zwiebeltürmen. Daneben erstreckt sich auf dem Hügel das imposante monastische Gebäude. Das Kloster Schlehdorf am Kochelsee ist das Wahrzeichen der Region seit 1200 Jahren. Vor 6 Jahren war den Missionsdominikanerinnen allerdings klar, sie müssen sich von dem Kloster trennen. Schwester Josefa Tuspas ist die Ökonomin der Ordensprovinz.
Der Unterhalt des Hauses ist enorm teuer. Und ich habe dann einmal Hochrechnung gemacht, in wie vielen Jahren unsere Finanzen erschöpft sein werden, nur aufgrund des Hauses.
In den 1970er Jahren waren es 90 Schwestern, die in dem Kloster lebten und die dazugehörige Schule betreuten. Heute sind es noch 26, einige davon im Pflegeheim. Die Schwestern haben vor einigen Jahren einen Makler eingeschaltet, der sich auf Klosterverkäufe spezialisiert hat.
Und so haben wir an die 40 Bewerber gehabt, aber auch kuriose Leute, die alles sofort wieder weitervermarkten wollten. Da haben wir natürlich sofort die Gespräche beendet.
Denn die Schwestern hatten konkrete Vorstellungen von einem potenziellen Käufer.
Dass erstens einmal die Schule weitergeführt wird, auch mit Freude. Jemand, der Kinder im Haus haben will, dass man vielleicht ein Bildungshaus weiter betreiben kann, das hier gewohnt wird, und zwar im sozialen Stil.
Das Kloster mit einem grandiosen Blick über den Kochelsee auf die Alpen sollte nicht für Luxus-Apartments umgebaut werden.
Wir haben da zu gleicher Zeit bereits begonnen, das neue Haus zu bauen, dort unten am Fuße des Klosters. Und erst war natürlich für viele Schwestern das schon sehr schmerzhaft. Ich habe es nicht so empfunden. Ich habe gewusst, was uns ins Haus steht, wenn wir es nicht machen.
Nach langer Suche kamen die Schwestern mit der Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogenow ins Gespräch. Johannes Hochholzer ist heute Geschäftsführer der neu gegründeten Co-Haus-Kloster Schlehdorf GmbH.
Mit den Schwestern wurde vereinbart, dass es einen Probebetrieb geben soll. Das heißt, die Schwestern haben das Gebäude der Wogenow überlassen und die Wogenow hat quasi das Leerstandsmanagement übernommen.
Mit dem Ergebnis, dass die Wogenow das Kloster für 4,2 Millionen Euro gekauft hat. Heute wohnen hier in kleinen Einheiten rund 40 Mieterinnen und Mieter. Es gibt Gästezimmer, Bildungsangebote. Ehemalige Klosterzellen werden von KunsthandwerkerInnen und TherapeutInnen genutzt. Das Kloster hat sich wieder mit Leben gefüllt. Wenn Schwester Josefa heute durch ihr Kloster geht, wird sie dann wehmütig?
Überhaupt nicht. Die Freude, dass es weitergeht.
Die neuen Besitzer haben auch einen Großteil des Klosterinventars übernommen, berichtet Ulrike Rose. Sie ist Kulturmanagerin und hat das Projekt von Anfang an begleitet. Sie wohnt heute selbst in diesem ehemaligen Kloster. Mit dem klösterlichen Erbe gehe man ganz pragmatisch um.
Wir haben in den Gästezimmern auf jeden Fall immer ein Kreuz liegen und ein Kreuzhaken. Und da kann man das Kreuz hinhängen, wenn man möchte, oder man lässt es im Schrank.
Die neue Klostergemeinschaft, die sich als ein Co-Working- und Co-Living-Projekt versteht, ist im regen Austausch mit den Schwestern, die am Fuß des Klosters in ihrem neuen modernen Domizil leben.
Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel von dem Leben in Gemeinschaft von den Schwestern lernen können. Und meine Mitbewohnerinnen sind immer sehr daran interessiert, von den Schwestern zu erfahren, wie strukturiert ihr euch, was sind eure Rituale, wie löst ihr denn eigentlich Konflikte.
Und heute? Ist etwas von dem ursprünglichen Geist des Klosters erhalten geblieben?
Grundsätzlich können wir den Geist eines Klosters nicht erhalten, weil wir kein Kloster sind. Was aber definitiv weitergeht, sind die Ideen und die Werte und die Überzeugungen, die dahinter im Raum stehen.
Ulrike Rose, die den Verein Zukunft Kulturraum Kloster gegründet hat, empfiehlt Ordensleuten, die sich von ihrem Kloster trennen müssen.
Schauen Sie sich um, mit wem Sie sich zusammentun können. Einerseits natürlich in Ihrem christlichen Kontext, in anderen Ordensgemeinschaften. Aber schauen Sie sich auch um, welche Menschen denn Interesse hätten an Ihrem Leben und sich dazu weben können. Und da sehe ich eine große Chance, eine große Gemeinschaft. Also einerseits diese ganzen Projekte, die Stadt nach Corona, der Spillover, der jetzt wieder in den ländlichen Raum gerade startet, die ganzen Gemeinschaftsprojekte, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Fridays for Future, das passt wunderbar zu den Schwestern.
Mehr als 2000 katholische Klöster gibt es in Deutschland. Rund die Hälfte davon mussten aufgegeben werden, beziehungsweise sie sehen einer unsicheren Zukunft entgegen. Doch auch wenn Ordensleute ihre Häuser werden verlassen müssen, für viele Klöster gibt es eine Perspektive. als Bildungshäuser für sozialen Wohnraum, für kulturelle, kreative oder therapeutische Angebote. Getragen von engagierten Bürgerinnen wie Ulrike Rose.
Also ich hoffe ganz stark, dass wir auf keinen Fall vor einem Ende stehen, weil das wäre ein Verlust unseres Kulturerbes in immensen Ausmaßes.